Ein Schweinepriester ist ein umgangssprachliches, derbes Schimpfwort aus dem 19. Jahrhundert für eine verachtenswerte, unangenehme oder unanständige männliche Person. Es bezeichnete ursprünglich Schweinehirten im Klosterdienst, die Ferkel kastrierten. Ja, und da gab es ein paar Plakate am Wochenende in der Arena, auf denen stand Schweinepriester. Das Problem ist nur, dass ich diesen Begriff auch schon sehr, sehr lange kenne. Und zwar von meiner Oma. Und meine Oma war eine sehr ehrenwerte Person. Und deswegen habe ich das eigentlich gar nicht so dramatisch in Erinnerung. Nun denn, wir werden drüber reden im Knappencast.
Wenn du Schalker bist, weil diese Liebe niemals endet. Wenn Schalke Content für dich wichtig ist, ist deine Suche hier beendet. Hier ist der Podcast, der genau zu dir passt. Hört zu, wenn ihr Schalker seid. Hier ist der Knappencast, Knappencast.
Glück auf, ihr Königsblauen Kuschelkinder, ihr seid ja keine Schweinepriester. Mein Name ist Marco, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und Marco ist nicht alleine, sondern Cemal ist dabei. Aus Bosnien in einem luxuriösen Hotel. Glück auf, mein Lieber.
Glück auf. Und ob du es glaubst oder nicht, ich bin momentan nicht in Bosnien-Herzegowina.
Ach so.
Ich bin in Kroatien.
Ah ja. Und
ja, weil... Hat wieder was mit Fußball zu tun, natürlich. Mein Sohnemann ist in ein Trainingslager gefahren und ich habe mir gedacht, fährst du mal mit, beziehungsweise nebenan irgendwo in die Nähe. Die Kinder sollen ja in Ruhe trainieren. Ich fühle mich halt nur wohl, wenn jemand von den Eltern in der Nähe ist.
War das denn jetzt richtig?
Aber ich häng jetzt da nicht ab.
Mit luxuriöses Hotel oder ist es eher eine solide Unterkunft?
Es ist schon ein tolles Hotel, okay. Das wahrscheinlich sehr teuer ist, wenn hier Saison ist. Oh. Aber da jetzt Februar ist und schon ein bisschen kühl und keine Sau ist hier drin, keine Schweine sind hier, keine Schweinepriester sind hier, konnte man die Unterkunft zu einem sehr, 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 sehr guten Preis bekommen. Ich glaube sogar, ich bin der Einzige im Hotel.
Das ist ja geil. Schön.
Ja.
So, Quiz für dich zu Beginn. Ich mache jetzt hier ein Geräusch. Was war das?
Das war eine Bierdose. Ich bin mir aber nicht sicher, ob diese einen Red Dot Award gewonnen hat, Nein. wie die Veltins.
Ja.
Aber es ist kein Veltins, ne?
Nein, ich wollte eben, das war ein Test sozusagen, ob du ein aufmerksamer Knappencast-Junkie bist oder beziehungsweise dich gut an Dinge erinnern kannst. Viele von euch werden natürlich jetzt wissen, es kann kein Bier sein, weil ich kein Bier trinke. Ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Und zwar nie und nimmer. Und dementsprechend war es eine Zitronenlimonade. Aber du hast den Bier auch gemacht, wie ich schon vorher gehört habe. Und das sei dir natürlich auch gegönnt. Prost. Ich stoß trotzdem mit dir.
Ja.
Mit der Zitronenlimo.
Ich mit dir auch, auch wenn da nur Zitronenlimo drin ist.
Ja, manche Leute haben halt von Geburt so bestimmte Fähigkeiten. Ne? Mehr sag ich dazu nicht. So, Leute. Was haben wir mit euch vor? Schweinepriester kommt später. Ja, erstmal haben wir ein Schweinespiel. Ja, und damit starten wir jetzt direkt. Hier kommt der Jingle und ja, es war tatsächlich auch wieder wahnsinnig, wahnsinnig unangenehm im Grunde.
Wahnsinn der Woche!
So, Cemal, du hast die Nachspielzeit gemacht. Das heißt also, ich finde, da kann man sich ja irgendwie so ganz besonders an so ein Spiel erinnern oder hat so ganz viele Eindrücke. Geht mir zumindest immer so. Und ich war wieder nur per Audio beschäftigt, weil mein Sohn ein Fußballspiel hatte. Und das heißt, ich habe dem gleich zugeguckt, wie er verloren hat. Und habe gleichzeitig dann auch, ja, ich habe ja gesagt, jetzt schon verloren hat, aber es fühlt sich ja an wie eine Niederlage. Dementsprechend hast du viel mehr gesehen und viel mehr Eindrücke. Erzähl doch mal deine Eindrücke vom Spiel.
Ja, also die Nachspielzeit kann man ja weiterhin nachhören. Und Ich weiß, ich kriege schon Beschwerden, dass ich das ganze Spiel kommentiere, aber ich kann irgendwie keine Pausen machen, beziehungsweise ich habe es mal gemacht und dann fielen Tore, und die ich dann verpasst habe oder so. Jedenfalls, es war extrem schwer, die Nachspielzeit zu machen für die erste Halbzeit. Da ist nämlich gar nichts passiert. Ich fand es richtig schrecklich. Ich konnte es nicht fassen, dass Schalke sich so eine Halbzeit gegen Dynamo Dresden leistet. Das war so ein, ich weiß nicht, wie so ein Einschlaflied die ganze Zeit. Und ich glaube, das hat dann auch den Dzeko mitgenommen, weil so eine Torchance, die er gehabt hat in der ersten Halbzeit, vergibt er normalerweise nicht. Mhm. Ich habe aber auch dieses eine Foul gesehen, direkt zu Anfang an Gomi. Das scheint keiner gesehen zu haben. Vielleicht habe ich auch eine königsblaue Brille auf. Aber ich bin mir ziemlich sicher, da war einer aber richtig mit Stollen an Gomi dran. Aber keiner hat gepfiffen, keiner hat gemeckert. Okay, gut. Aber die erste Halbzeit war wirklich extrem schlimm. Dafür dann aber die zweite. Ne? Die zweite bis zur... Welche Minute war das denn nochmal? Irgendwo, ja, kurz vor Ende, ja. Ne? Also irgendwo ab der 70. Minute ging es bergab. Aber was ist das denn jetzt? So ungefähr 25 Minuten hat Schalke so gut gespielt. Das, was wir eigentlich die ganze Zeit vermisst haben, auch in der ersten Saisonhälfte, nach vorne, das war richtig, richtig gut. Und ich bin auch total begeistert von den Neuzugängen. Jetzt selbst der Ljubicic ist ja an dem Tor beteiligt. Ich sehe ihn eigentlich äußerst kritisch. Mhm. Ich fand ihn nicht gut, vor allem in der ersten Halbzeit. Ich habe es sogar in der Nachspielzeit erwähnt. Ich wusste gar nicht, ob der auf dem Platz mhm. ist irgendwann. Mhm. Ich habe mich dann ein bisschen in Schutz genommen, habe gesagt, vielleicht habe ich den oft mal mit Kadermann verwechselt, weil die haben so eine ähnliche Statur. Aber ich glaube es nicht, weil Kadermann kann man sehr gut erkennen an dem Armband, ne? Mhm. Weil Kapitän. Mhm. Und ich habe Ljubicic nicht gesehen, die ganze erste Halbzeit. Aber das erste Tor, das da gewinnt Kadermann ziemlich glücklich diesen Zweikampf, und Ljubicic nimmt dann den Ball mit und sieht auch Schisch. Das muss man ja auch anerkennen. Und von daher, die zweite Halbzeit, die 20 Minuten waren richtig gut. Und ich finde es irgendwo unfair, jetzt dem Trainer die Schuld zu geben für die Auswechslung. Ich finde, Schalke hat, ich glaube, die ganze Mannschaft hat sich gedacht, nach dem 2:0 von Dzeko, das Ding ist jetzt durch. Und haben eigentlich 20 Minuten sich gedacht, ja, jetzt passiert ja eh nichts mehr. Mhm. Dann gab es natürlich die tolle Szene von Süller. Mhm. Den muss er machen. Dann steht es halt 3-1. Und natürlich, ja, die beiden Tore. Ja, das war mehr Pech als nicht können. Ne? Also es ist jetzt auch nicht, dass die Dresdner, die da ausgespielt haben und ja, aber eins muss man auch noch sagen, es hätte noch dümmer laufen können, denn Dresden hatte sogar die Möglichkeit, das Ding komplett zu drehen. Mhm. Aber Schalke war auf jeden Fall besser, und normalerweise schaukeln wir das Ding nach Hause, und ich bin super enttäuscht, fühlt sich wie eine Niederlage an, und ich bin auch total traurig, dass so eine Galashow von Dzeko eben nicht mit 3 Punkten landet.
Okay. Ja, hast du da viel schon reingebracht, worüber wir sprechen wollen. Unsere Aufnahmeleiterin, Christine, unsere Aufnahme hat einen Ablaufplan für den heutigen Knappencast geschrieben, an dem ich mich ja so gerne orientiere. Und das ist jetzt so ein bisschen kunterbunt, tut so ein paar Themen auch aufgreifen, die du schon erwähnt hast. Lass uns den jetzt einfach der Reihe nach mal abarbeiten, und dann kommen wir auch zu einem Punkt, die du schon angesprochen hast. Also die ersten zwei Punkte, die hier stehen, sind dieses Spielsystem. Ja, also Viererkette, Dreierkette, respektive Fünferkette. Da hatte ja Muslic in der PK eigentlich schon selber korrekterweise gesagt, naja, Ihr wisst ja, wie das ist im modernen Fußball. So läuft man zwar auf, aber wenn man verteidigt, zum Beispiel, wenn man da hoch verteidigt, dann stehen wir trotzdem zu viert da und so weiter und so fort. Hat das also auch ein bisschen relativiert. Trotzdem aber ist es ja schon so, dass man dann andere Spielertypen dahinstellt und sich das vor allen Dingen im Aufbau auch so entsprechend darstellt. Jetzt hast du gesagt, erste Halbzeit war nicht so gut. Ich weiß nicht, hat er dann umgestellt zur zweiten Halbzeit oder wie ist dein Take zu dieser Systemfrage?
Also Muslic hat es ja selber erklärt, dass diese Systemfrage sich quasi aufgezwungen hat durch die ganzen Verletzungen. Ne? Dass Vitali Becker links fehlt und rechts eben Gantenbein. Und das fand ich ja auch in der letzten Folge schon so witzig, dass ausgerechnet Gantenbein so eine wichtige Stütze geworden ist. Das hätte ja niemand, das hätte vor allem Christina, das war ja ihr Lieblingsspieler die letzten zwei Saisons. Ne? Aber nochmal zurück zum System. Eigentlich mit der Verpflichtung von Ndiaye und dadurch, dass Hasan Kurucay die Karten da abgesessen hat,
ja,
hätte Miron eigentlich auch dieses System, das alte System spielen können. Mhm. Aber der hat es wirklich dran angesetzt, 4-3-3 zu spielen. Und das habe ich auch auf der, in der Nachspielzeit erwähnt, weil man konnte es richtig gut sehen. Ne, wenn die Kamera so das ganze Spielfeld gezeigt hat, du konntest richtig schön sehen, wie die 4-3-3 stehen.
Ja.
Und ich finde auch, dass dieses System, auch wenn die Mannschaft das offensichtlich nicht so einstudiert hat, wie das erste von Muslic gewählte System, das sind Spielertypen, die das eigentlich spielen können müssen. Ja, wenn ich von Becker, Katic, Mertcan, Ayhan und Ndiaye, der übrigens auch kein schlechtes Spiel gemacht hat. Jetzt überragend war nicht, aber es war nicht schlecht. Mhm. Ich find, die müssen das machen können. Und die beiden Gegentore, ich sehe das jetzt nicht unbedingt als einen Systemfehler oder dass die Leute da nicht eingespielt waren. Es war gegen Bochum war das so, dass irgendwie Katic sich umdreht, denkt, da ist noch einer und dann verpassen wir es. Da fiel es auf, dass irgendwas nicht passt. Aber gegen Dresden nicht unbedingt, finde ich.
Okay. Was mich stört ein bisschen an dem Punkt, das sind so ein paar Sachen, da kommen wir auch gleich noch zu, so wie ist es so allgemein, die Stimmung? Ja, wegen diesem personellen, also Gantenbein, keine Ahnung, ich glaube, der hat 5 oder 6 Spiele eigentlich gemacht in der Hinrunde und da waren dann entweder Ayhan da oder Valentovic oder Porat und so, und wir haben trotzdem die Spiele gewonnen. Und auch Becker war auch, glaube ich.
Mertcan meinst du?
Ja, ja, der hat auch mal, rechts gespielt. Und also ich bin, wie gesagt, bin der Meinung, irgendwie, ja, so ein bisschen reicht mir das nicht so ganz als Erklärung. Aber ist okay, und wenn ich dich jetzt so höre, darauf sollte man es auf jeden Fall nicht schieben. Ich gehe hier einfach mal weiter. Hier war die nächste von der Aufnahmeleitung. Was ist los mit Timo Becker? Was ist los mit Hasan Kurucay? Also bei Timo Becker würde ich einfach sagen, okay, hat halt gerade nicht sein Top-Niveau. Wir haben es letzte Woche auch schon kurz angesprochen. Kommt aus der Verletzung zurück, dann braucht er noch ein bisschen. Ich finde, Christine schreibt dir selber, mach mir da keine Sorgen, das wird wieder, bin super zuversichtlich, ich auch. Viel spannender finde ich die Frage mit Kurucay. Genauso wie du sagst, er hätte jetzt eigentlich wieder zur Verfügung gestanden. Man hätte wieder auf die alte, ja, dann Dreierkette in der Abwehr zurückkommen können. Nur denn, jetzt hat er nicht gespielt und er war der zweitbeste Innenverteidiger der gesamten zweiten Liga nach Katic. Auch zumindest jetzt so, wenn man vom Kicker ausgeht, aber auch so von der Wahrnehmung. Und tja, was glaubst du, warum er nicht gespielt hat? Von Anfang an.
Ich habe ja die PK auch gesehen, da wurde Muslic gefragt und der hat einfach geantwortet, ich habe mich für Mertcan Ayhan entschieden. Und ja, ich mag den Hasan Kurucay, aber ich mag Mertcan Ayhan auch und ich finde, er macht eine tolle Saison, spielt der Mertcan. Und ich fand es jetzt nicht schlimm, dass Mertcan gespielt hat. Hm. Und ich finde auch, die beiden Gegentore hat er nicht unbedingt verschuldet, ne?
Nee, aber
hast du natürlich auch nicht.
Ja, aber er hat zumindest das Eigentor gemacht, ne?
Ja, soll er sich in Luft auflösen?
Ja, aber das ist für mich so ein, ich finde, man nimmt Irgendwas nimmt man einem Menschen dadurch oder einem Spieler. Man kann sagen, ja, die sind alle Profis und die haben zu funktionieren. Und wenn er sagt, nee, ich entscheide mich jetzt hier für Merchan, ich finde das alles richtig. Also da gibt es überhaupt nichts, was ich jetzt so strukturell oder auszusetzen habe. Ich sage das jetzt seit 3 Wochen und bei jedem Spiel bekomme ich recht. Die Energie ist eine andere. Es fühlt sich anders an und ich bin mir ganz sicher, dass Kurachi, wie die Schachti nennt, also Hasan Kurucay, das hat was mit dem gemacht. Und dann kannst du natürlich sagen, ja klar, der sollte sich nicht in Luft auflösen, aber ich glaube immer, diese Dinge passieren alle nicht ohne Grund und alle nicht ohne Zufall und da macht er halt einfach eine unglückliche Figur und ich glaube, der zerspringt halt nicht so vor Energie, wie er die ganze Hinrunde gewirkt hat und wie gesagt, ich will auch niemandem einen Vorwurf machen, ich will einfach nur sagen, das fühlt sich alles nicht mehr ganz so stimmig an. So möchte ich es einfach formulieren. Ne? Christine schreibt dazu, wir ahnten doch alle, dass es so wie in der Hinrunde nicht weitergehen wird. Da müssen wir jetzt durch, keine Panik und keine unnötigen Baustellen aufmachen. Das wird wieder. Also, nehmen wir das jetzt einfach mal so.
Ja, ich bin auch Ihrer Meinung irgendwo. Ich glaube auch, ne, also wir haben ja auch ständig, nicht nur wir, sondern auch die Fachpresse und auch die ganzen Kritiker, die haben immer erzählt, das ist doch ein Unding, wie Schalke spielt, ist doch voll blöd, dass die da Tabellenführer sind. Dabei haben sie irgendwie 2 Tore geschossen die ganze Zeit. So kann es ja nicht sein. Und wir waren halt auf Stabilisation fokussiert. Und wenn jetzt mehr nach vorne gehen soll, und es geht auch mehr nach vorne, keiner sagt auch, dass wir mehr Tore geschossen haben in 3 Spielen als vorher, klar ist dann, fehlt es dann am Kollektiv, das dann irgendwie zurückläuft und alles wieder auffängt. Vielleicht liegt es auch daran, dass eben der Wunsch nach mehr Spielzug nach vorne eben Platz aufmacht und die Leute eben dann so einen halben Schritt langsamer zurückkommen. Hm. Ich weiß es nicht. Ne? Das ist die Aufgabe von Miron und ich hoffe, er kann sie meistern. Ich würde jetzt aber wirklich, ich bin meilenweit davon entfernt, irgendwas zu kritisieren an, wenn wir uns bitte nochmal zurückerinnern, Schalke, wir haben alle gedacht, Schalke endet 10. oder so. Ist ja immer noch drin.
Ja,
aber kann dass gut wir, sein. Dass wir in diesem, dass wir in dieser Verfassung sind, jetzt im Januar oder dass wir als Herbstmeister enden, das hatte doch keiner, das konnte sich ja keiner erträumen. Und das war verdient. Von daher, ich würde das jetzt echt nicht so an die große Glocke hängen. Ich glaube, die Ergebnisse kommen.
Gut. Schön. Dann zum Positiven. Ältester Doppeltorschütze im deutschen Profifußball, Edin Dzeko, dein Landsmann. Und
krass, ja.
Ja, ich meine, also da, das ist, weißt du, mich erinnert es ein bisschen an Senor Raul, als der nämlich gekommen ist. Vielleicht mögen sich die Eltern unter euch erinnern. Zusammen mit Hüntela und Jurado und wer da noch alles in dieser Traumelf stand, im Jahr 2010 im Sommer, haben wir die ersten 4 Spiele verloren. Die ersten 4 Spiele dieser Bundesliga-Saison verloren und sind am Ende als 10. noch mit Glück eingelaufen. Und da war auch so eine, ja, wie soll ich mal sagen, so eine Diskrepanz oder so eine unterschiedliche Waage zwischen einmal, boah, wir haben geile Spieler und die machen uns Spaß und wir sind stolz auf die. Und andererseits stimmen aber die Ergebnisse nicht. Und so in etwa kommt mir das jetzt auch ein bisschen vor. Wir haben einen richtig geilen Spieler, sympathisch, auch eben guter Spieler, sehr guter Spieler, passt toll zum Verein. Ja, aber die Ergebnisse stimmen leider nicht. Oder? Also, kein Vorwurf, aber
ja,
so ist es halt.
Ja, man kann es so sehen. Ich sehe es, wie gesagt, nicht so negativ. Wir haben immerhin Punkte gewonnen.
Stimmt, keine 4 verloren, hast recht, ja.
Ja, das Spiel nach vorne hat offensichtlich so viel Potenzial. Der Auschisch, die Halbzeit, wo der drin gestanden hat, war, man sieht sofort den Unterschied. Mhm. Genauso wie man es bei Dzeko sieht, wie er die Bälle annimmt, die prallen halt nicht von ihm ab, beziehungsweise wenn sie abprallen, dann so, wie er sie abprallen sehen will. Es ist einfach, die Ballkontrolle ist eine völlig andere. Und ich glaube, das wird uns noch richtig, richtig gut tun. Vor allem, wenn dann auch noch Süller knipst, dann werden wir viel, viele, viele Tore sehen. Und das und wenn sich dann auch noch unsere Abwehr ein bisschen einfängt, dann bin ich immer noch fest davon überzeugt, dass wir aufsteigen und dass wir bis zum Schluss da oben dran sind. Auf jeden Fall.
Okay.
Mit Raoul, ich war natürlich auch hin und weg damals, als Raoul gekommen ist. Der hat aber auch lange gebraucht, bis der überhaupt mal getroffen hat. Und der hat eigentlich erst in der zweiten Saison richtig funktioniert, ne? Aber Zehnter möchte ich jetzt wirklich nicht enden.
Ja, könnte passieren. Also pass auf, ich würde mal so das ganze sportliche Situation nochmal zusammenfassen, hat Christine schön rausgesucht. Einen kurzen Abschnitt von Elf Freunde, wo überschrieben ist, mit Schalke hat sein Mojo verloren. Ich lese das mal kurz vor. Plötzlich klingen die pathetischen Worte von Muslic, der gerne von Herausforderung und Mut spricht, irgendwie ziemlich inhaltsleer. Wenn die Abwehr wackelt, Loris Karius patzt und die Tabellenführung dahin ist, dann ist seine Experimentierfreudigkeit ganz und gar nicht mehr gerne gesehen. Erschwerend kommt das Anspruchsdenken hinzu, das nach gelungener Hinserie angepasst werden musste. Zudem ist die Mannschaft mit Edin Dzeko, Adil Aouchich. Und den unverhofften Rückkehrer Moussa Sila personell deutlich stärker geworden. Doch der FC Schalke im Jahr 2026 hat sein Mojo verloren. Der Schwung ist abgeklungen. Selbstvertrauen und Ausstrahlung sind weg. Nirgends sonst kann sich das aber genau so schnell wieder ins Positive umkehren. So, da sind eigentlich die Dinge drin, die ich anspreche. Und mir ist es hier so mit Selbstvertrauen und Ausstrahlung sind weg. Also das ist für mich der Punkt, den ich sehe. Den Punkt, Jemal, den du hast, ist, das kann sich wieder ins Positive umkehren.
Richtig.
Ja, und im Grunde ist da eigentlich auch alles ganz, ganz schön zusammengefasst. Ich finde zum Beispiel auch, also wie gesagt, da bin ich auch dann ein bisschen Experte und gucke da genau hin. Der Miron, dem merkt man das an. Also ich habe das schon in den letzten 3 Pressekonferenzen gesehen. Die Energie ist einfach eine andere. Die Muskeln sind etwas härter. Die Augen sind nicht mehr ganz so glänzend. Natürlich sagt er immer noch, danke, Andi, für deine Frage. Das ist gut, dass du das ansprichst. Also herausragend rhetorisch, super sympathisch, immer noch, total geil. Aber man merkt die Anspannung, man spürt die tief unten drin, man merkt die Anspannung, ist nicht mehr ganz so fluffig, nicht mehr ganz so locker, nicht mehr ganz so leicht. Woran liegt das? Haben wir letzte Woche hier besprochen mit deinem schönen Satz, wenn man schwanger werden will, muss man die Hosen runterlassen, soll also heißen, wir alle, er auch, die ganze Mannschaft, spürt dieses, wir wollen schwanger werden, also sprich, wir wollen aufsteigen. Das spüren alle und das macht ein bisschen was mit uns. Noch haben wir es nicht geschafft, das in positive Energie umzumünzen, aber ich höre dich und ich wünsche mir auch, können wir ja noch schaffen und wir sind ja immer noch oben dabei.
Ja, ich wollte noch was dazu sagen. Also erstens, ich stimme dir eigentlich zu. Man merkt es und ich denke, es wäre auch unmenschlich, wenn das jetzt nicht so wäre. Ich bekomme einen Moment.
Komm, Anruf von Miron. Ja, gerade live zu.
Also ich bin jetzt, du hörst mich weiterhin, ne? Gut, dann sage ich jetzt Folgendes. Also ja, man merkt, dass Miron, dass das alle mitnimmt, nicht nur Miron. Und ich finde, es wäre eigentlich komplett unmenschlich, wenn das nicht so wäre. Das sind ja auch Menschen aus Fleisch und Blut und die sehen das ja auch und lesen es auch und merken es jetzt auch von zu Hause. Ne? Also von Bosnien her kommt unheimlich viel Interesse. Mhm. Aber eins möchte ich noch dazu sagen. Und zwar diese Winterpause. Diese Winterpause macht auch viel aus im Sinne, nicht nur, dass kein Spielbetrieb ist, sondern wir waren so sehr darauf fokussiert, diese Neuzugänge klar zu bekommen. Wir hatten teilweise 12 Mann auf dem Platz, weil der Rest verletzt war. Und Miron, Juri und Baumann, das betonen die ja alle drei, sind an allen Transfers beteiligt. Und dann gab es auch so viel PR und irgendwelche Podcasts. Ja. Ja. Und die waren überall. Mhm. Ich habe das Gefühl, die Vorbereitung auf den Neuanfang der zweiten Hälfte ist jetzt nicht optimal gelaufen.
Mhm. Bin ich bei dir.
Aber ich glaube, jetzt ist das alles weg. Ne? Es gab, man muss ja einfach nur sich vor Augen halten, dass Musa Süller bis um 20 Uhr an dem letzten Tag noch gar nicht wusste, wo der jetzt landet. Und wir wussten nicht, sagen wir dem neuen Stürmer zu oder nicht, bleibt Süller. Das macht ja alles mit auch mit dem Trainer was. Mit wem kann er planen, mit wem nicht. Und dann, erst ab da ist eigentlich Ruhe eingekehrt, glaube ich. Dieser ganze Transfer-Hickhack ist weg. Und jetzt können Sie sich bitte mal wieder auf das Spielbetrieb und auf das Wesentliche konzentrieren und jetzt endlich mal wieder drei Punkte holen. So.
Ja, also alles richtig schön zusammengefasst. Ich finde, da sind viele, viele Punkte dabei, die ich auch immer wieder angesprochen habe. Und ich habe hier noch vom Kilo wieder unsere wöchentliche E-Mail. Die lese ich mal vor, fasst das ja wie immer gut zusammen. In Halbzeit 1 total konfus, ein kopfschüttelnder Karius. Hallo, Knappenkastgemeinde, in der brutalen Realität angekommen. Was uns in der Hinrunde doch so vereinte, das Rückrundengefühl macht mich eher stark beklommen. Im Spielaufbau zumindest in Halbzeit 1 total schwach, zwei Dzeko-Tore sehenswerte, da wackelte das königsblaue Dach. Die Neuzugänge, muss ich sagen, absolute Hoffnungsträger, hinten links starkes Debüt, vorne bedienten sie unseren Torjäger. Sorgen bereitet mir unsere Abwehrarbeit. Nichts mehr mit hinten dicht. Daher wird es schleunigst Zeit, alle zu nehmen in die Pflicht. Die Rückrunde ist bis hierhin sehr ernüchternd. Jetzt muss ein schneller Plan herhalten. Wir müssen unsere Auftritte sachlich überdenken und alles wieder konzentrierter und souveräner gestalten. Mir hat es die Laune sehr verhagelt. Bin heute nicht sehr gut drauf. Trotzdem aus dem Münsterland ein königsblaues vierfaches Glück auf. Kam dann am nächsten Tag diese E-Mail. Danke, lieber Kilo. Wie immer schön zusammengefasst und gereimt. Und ich finde vielleicht einen letzten Punkt nochmal zu der sportlichen Situation. Mit der Abwehr hinten nicht mehr ganz dicht. Du hast es angesprochen, was weiß ich, Winterpause, irgendwie vielleicht nicht hundertprozentiger Fokus, ne, die Neuzugänge, Podcast hier, Podcast da und Ausfälle und dies und jenes. Und ich glaube, was wir ja alle gesehen haben, in der Hinrunde haben wir immer nur mit 1-0 geführt. Aber so dieses, wie Muslic jetzt immer nimmt, wegverteidigen und dann sich da so reinschmeißen und ja. Und das hat in dieser hundertprozentigen Konsequenz am Samstag wieder gefehlt. Und ich glaube, wenn wir das wieder kriegen oder wenn da wieder der Fokus drauf liegt, dann wird das auch wieder. Aber so glaube ich, können wir das alle wahrnehmen.
Was heißt aber wieder gefehlt? Also, wir
haben ich fand, das war in den anderen Spielen haben wir auch Tore bekommen. Gut, da haben wir nicht geführt gegen Bochum und gegen Kaiserslautern, aber Gegentore haben wir ja trotzdem bekommen. Und so dieses, boah, also, ich weiß nicht, wann hatten wir das? Irgendwie so Mitte Hinrunde. Oder nee, so am Ende, da waren hier die Jungs von der Nordkurve da. Da hat das der Basti oder der Felix, wer weiß ich jetzt nicht mehr, hat das so schön gesagt. Sagt, ich führe 1-0, ich mache mir trotzdem keine Sorgen. Und das ist ja ein Gefühl, was von der Mannschaft, ja. Was von der Mannschaft eben auf uns als Fans dann ausstrahlt. Und jetzt strahlt das halt eben aus, boah, man muss sich eigentlich trotzdem Sorgen machen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so dieser kleine Kniff, so dieser kleine Müh, was fehlt. Du hast viele Dinge jetzt angesprochen, warum das verständlich ist, warum das erklärbar ist. Und wir sind weit davon entfernt, den handelnden Personen Vorwurf zu machen, ganz im Gegenteil. Ich würde einfach nur sagen, wir können es halt eben wahrnehmen. Und jetzt hoffen wir mal, dass die handelnden Personen die richtigen Schritte tun werden, damit das wieder kommt. Weil ich glaube, das ist das Entscheidende, diese hundertprozentige Entschlossenheit, keinen reinkriegen zu wollen.
Ja, ich kann mich auch, jetzt wo du sagst, ich kann mich auch sehr gut an einige meiner Nachspielzeiten erinnern, wo ich quasi immer gesagt habe, da kommt ihr nicht durch. Ich habe die gegnerischen Spieler im Fernsehen angesprochen, habe denen gesagt, ihr kommt da nicht durch. Ihr braucht es gar nicht probieren.
Ja.
Aber jetzt, ja. Ne, und die haben aber damals auch ständig in die Mitte gespielt. Und jetzt heißt es, beziehungsweise jeder hat es mittlerweile mitgekriegt, einfach lange Diagonalbälle spielen, ja. Und dann fällt unsere Abwehr schon auseinander. Übrigens, auch im alten System ist das passiert, wo uns eben die Profile, wie Muslic sagt, gefehlt haben, wo er ja mit Dreierkette gespielt hat, aber dann war links da Finn Podert und der kam ja gar nicht drauf klar mit diesen langen Bällen. Nee. Und dann, dann musste er halt umstellen. Ich finde ja auch gut, dass der Muslic jetzt nicht drauf beharrt, okay, jetzt ihr bleibt bei meinem System und jetzt meinetwegen spielt Karius den Linksverteidiger, Schienenspieler, Hauptsache wir spielen mein System. Ich finde es auch gut, dass du gesagt hast, okay, dann stelle ich halt ein bisschen um. Und katastrophal war es ja bis jetzt nicht. Gegen Bochum, ja. Mhm. Ne, gegen Bochum haben wir verdient auf die Fresse gekriegt. Aber dieses Spiel jetzt gegen Dynamo Dresden, ich finde, die erste Halbzeit war viel zu wenig, hat aber auch nichts angebrannt ungefähr. Und in der zweiten Halbzeit haben wir viel zu früh losgelassen.
Ja.
Süller verpasst das 3-1 und wir bekommen zwei Slapstick-Tore.
Ja, die kriegst du aber nicht umsonst. Die kriegst du, weil dieses 100-prozentige, das fehlt. Und das ist nicht so, dass das in der Ansprache fehlt, das ist nicht so. Aber irgendwie ist es halt gerade nicht mehr so ganz da. Und im Grunde, was ich mir noch gedacht habe, Mensch, jetzt sind wir endlich wieder Schalke. Ja, ich kann mich noch gut erinnern, nach dem Braunschweig-Spiel habe ich noch gesagt, bin ich froh, dass wir mal verloren haben, sonst wäre ja alles ein bisschen zu rosarot. Hätte aber jetzt auch nicht gedacht, dass wir dann die nächsten vier Spiele auch nicht gewinnen. Und jetzt sind wir aber wieder richtig Schalke. Und wenn wir ganz richtig Schalke werden wollen, dann machen wir es so, wie du am Anfang gesagt hast. Dann gewinnen wir jetzt gar nicht mehr, nur noch ein, zwei Mal und werden am Ende Zehnter. Dann werden wir wieder ganz richtig Schalke. Aber wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Und da kommen wir jetzt immer zum zweiten Punkt. Was wir jetzt auch wieder geschafft haben, was wir ja auch natürlich die ganze Hinrunde nicht hatten, ist ein Zerwürfnis innerhalb des Vereins. Oder eine Sache, die auf jeden Fall jetzt aufgeploppt ist. Und es ist interessant, dass sowas irgendwie immer nur gleichzeitig passiert mit dann auch sportlich nicht erfolgreichen Zeiten. Ne? Das ist immer so.
Oder es fällt auf. Nur wenn es so scheiße läuft.
Oder es fällt nur so auf, aber wie gesagt, die Plakate waren natürlich jetzt da, aber du hast recht, vielleicht, wenn wir dreimal gewonnen hätten, hätten sie die Plakate nicht aufgehangen. Dann kommen wir nochmal zum Schweinepriester. Also das Lustige ist, oder wie gesagt, für mich ist es lustig, weil ich tatsächlich, ja, meine Oma war eine sehr ehrenwerte Frau und auch eine sehr gebildete und herzliche Person und die hat des Öfteren, ja, die hat immer viele coole Sprüche drauf. Und die waren aber immer so, dass die, sag ich jetzt mal, für uns Kinder, ja, die wirkten nicht assi oder so. Ja, und einer der Sprüche, den meine Oma dann manchmal hatte, wenn irgendwie wir Fernsehen geguckt haben und da war irgendjemand, den sie irgendwie komisch fand, aber sie hat das immer mit so einem, ja, ich sag jetzt mal herzlichen und lustigen Unterton gesagt. Dann hat sie immer gesagt, der alte Schweinepriester, ja. Und dann habe ich das auch so als, ja, sagt man über jemanden, aber es ist jetzt gar nicht so dramatisch oder beschimpfend. Ne? Weil, wie gesagt, meine Oma war nicht derbe. Und nun war das einer dieser Begriffe, der auf diesen Plakaten stand, die sich alle darauf bezogen, was wir auch hier schon angesprochen haben, nämlich auf die vermeintliche Berufung oder Wahl von Clemens Tönnies in das Ehrenpräsidium oder den, ja, ich glaube, so heißt es. So. Und wie gesagt, jetzt habe ich ja anfangs hier extra nochmal nachgeguckt und jetzt steht hier natürlich, dass das schon, also ne, nochmal, heutige Verwendung, das Wort drückt tiefe Ablehnung, Verachtung oder Abscheu gegenüber einem Mann aus. Und, naja, gut, da standen natürlich auch noch andere Sachen. Und in diesem Kontext passt das natürlich dann auch rein. So, das ist das eine. Und Schema, jetzt nehmen wir das zweite noch dazu. Dann, ja, bin ich mal gespannt, wo wir dann am Ende landen. Das waren einmal die Fans. Wir haben hier im Knappencast, ja, klar, ne, wir haben nämlich ja auch viele Gäste schon gehabt und da gibt es ja eben auch die oder die Meinungen. Und ja, wir hatten auch schon die verachtenden Meinungen hier, aber wir haben auch schon Leute hier gehabt, die deutlich sagen, ey, nee, das ist ein bisschen zu pauschal und so kritisch möchte ich nicht, dass wir den sehen. Der hat auch viel Gutes gemacht. Und ja, und dann gab es also, so berichtete der Kicker, einen Brief von, einfach formuliert, Vereinslegenden und Sponsoren, ja, die das, wie soll ich sagen, also die eben diese Plakate und diese tiefe Ablehnung, die dann die Ultras oder die Fans da ausgedrückt haben, wiederum verachtet haben. So. Oh. Und jetzt stehen wir dazwischen, Jay, mal und ja, fang du mal an. Ich guck mal, dass ich hier noch ein paar Sachen, Zitate habe, dass ich nicht einfach nur so rumlaber.
Ja, also erstens möchte ich noch mal sagen, was viele vergessen haben. Ich habe es sogar bei uns in die Chatgruppe geschrieben. Ich habe eigentlich, das Spiel fand ja einen Tag nach dem Todestag von Rudi Assauer.
Ja.
Und ich habe eigentlich gedacht, ja, dass wahrscheinlich die Nordkurve eine Choreo haben wird in Andenken an Rudi Assauer. Mhm. Mhm. Aber offensichtlich hat sich die aktive Szene gezwungen gefühlt, eher ihre Abscheu einem Menschen gegenüber zu zeigen, statt die Liebe zu einem Rudi Assauer.
Ja, okay, gut.
Vielleicht ging ja auch nicht gleichzeitig, weiß ich nicht.
Ja.
Andererseits, ich finde, die aktive Szene hat ja nicht viele Möglichkeiten, die Meinung zu äußern, außer bei Spielen durch Plakate oder Schilder oder ja, Aktionen. Ob ich mit meinen 47 Jahren jetzt einverstanden bin mit irgendwelchen Wörtern, die da benutzt wurden, ich weiß es nicht. Du sagst ja, deine Oma, die hat es ja nie so derbe genommen. Ja. Aber das kommt ja immer darauf an, wie man sagt. Ne?
Ja,
man kann ja auch den besten Freund begrüßen mit du Penner.
Ja, ja.
Na, du Penner, wie geht's dir? Und andererseits kann man auch, es kommt auf den Ton an.
Ja.
Und ich glaube schon, dass der Ton sehr beleidigend sein sollte. Und das wurde auch so gewählt. Und ich denke, es hat sehr viel mit dem Rassismusvorfall zu tun.
Absolut.
Und den kann ich ihm auch nicht verzeihen. Jeder macht mal einen Blödsinn. Der hat auch mit unserem Verein vieles richtig gemacht, vieles falsch gemacht. Darüber kann man sprechen. Über Rassismus gibt es keine Diskussion. Von daher, ich bin schon eher auf der Seite von unserer aktiven Szene. Ob jetzt unbedingt die ganzen Beleidigungen hätten sein müssen, weiß ich nicht. Mhm. Aber andererseits, warum nicht? Es sind nur Worte, die jetzt nicht rassistisch jemanden angreifen.
Ne? Ich finde, hast du ja schon ein paar gute Punkte gebracht. Ich habe jetzt hier mal ein paar Stimmen noch. Also Tönnies selber hat sich gemeldet in der Funke Mediengruppe und hat halt gesagt, ich kann nicht verstehen, warum die Ultras jetzt so für Unruhe sagen, völlig unnötig. Habe mir noch gar keine konkreten Gedanken gemacht. Es zählt gerade allein der Kampf um den Ausstieg, da sollten jetzt alle Schalker zusammenhalten. Da hast du recht. Dann eben natürlich die Plakate. Und jetzt habe ich hier nochmal ein bisschen, also
Der hat doch aber auch gesagt, wer ist denn hier, wer sind denn die Ultras?
Wer sind die Ultras? Hat er in dem ersten, den habe ich jetzt nicht vorgelesen, das ist richtig. Genau, eine kleine und saute Gruppe in diesem großartigen Verein. Ehrlich gesagt habe ich mich in meiner aktiven Zeit kein einziges Mal über die vielen Anwürfe und Beleidigungen der Ultras gegen mich geärgert. Das Schalker Leitbild scheint ja für sie nicht zu gelten. Und
da möchte ich aber gerne was zu sagen.
Mach das.
Das ist jetzt auch schon wieder anmaßend von ihm. Unsere aktive Szene so zu beschreiben. Das ist die beste aktive Szene im Fußball.
Das stimmt, ja.
Und was die aktive Szene sich antut und sich den Arsch aufreißt, um diesen Verein auch in den schwersten Zeiten zu unterstützen, wo er halt sich irgendwo versteckt hat, und da jetzt so zu kommen, das finde ich aber auch sehr unverschämt.
Ja, jetzt kommen wir hier mal, dieses, was eben diese, ja, was sage ich jetzt mal, Legenden und Sponsoren in diesem Brief geschrieben haben. Durch die ekelhaften Beleidigungen, die Gossensprache, ist jedes noch soeben erträgliche Niveau unterschritten worden. Die Beleidigungen erfüllen sicher die Voraussetzung der Strafbarkeit, auch wenn es schwierig sein könnte, die Täter habhaft zu werden. Wir sind sicher, jetzt kommt, finde ich, hier ein spannender Satz, dass die überwältigende Mehrheit unserer Fans sich wie wir für das Bild schämt, dass unser Verein dadurch deutschlandweit abgibt. Wir sind auch sicher, dass die Bilder auch die Sponsoren unseres Vereins nicht unbeeindruckt lassen. So, die überwältigende Mehrheit, Jemal, wir sind nicht in der aktiven Fanszene. Also ehrlich gesagt, ich fange jetzt mal an, ich schäme mich dafür nicht, schon gar nicht für Schweinepriester, das ist Legende meiner Oma, sondern ich würde mal sagen, das ist doch so. Also wenn die Ultras was sagen, dann sagen die das deutlich, dann sagen die das derb, dann sind die halt eben so besonders kritisch. Und also schämen tue ich mich dafür nicht. Die Frage wäre halt eher, ja, teile ich das oder würde ich das auch so sagen? Und du hast das ja eben, finde ich, sehr stilvoll und vernünftig schon ausgedrückt, dass du gesagt hast, ja, wenn, dann würde ich das vielleicht eher so, aber vielleicht nicht in der Sprache. Okay, und so wäre ich dann vielleicht auch bei dir. Aber ich finde, was man jetzt hier wieder sieht, ja, das ist doch meiner Meinung nach, zumindest jetzt hier, was Legenden-Sponsoren angibt, übertrieben und auch so übergriffig. Weil ich finde also den Satz ganz entscheidend. Wir sind sicher, dass die überwältigende Mehrheit unserer Fans sich wie wir für das Bild schämt. Und da wäre ich mir nicht sicher.
Ich habe mich geschämt für die Aussage von Clemens Tönnies.
Ja, da hast du recht. Da haben sich alle für geschämt.
Da habe ich mich geschämt. Da habe ich mich geschämt, dass jemand, der für diesen Verein stand, war so, er war ja der große Mann für unseren Verein und dass er sich dann so äußert, da habe ich mich geschämt.
Ja.
Die aktive Szene steht und unsere Ultras stehen nicht in der Öffentlichkeit in dieser Vorbildfunktion und dass die sich jetzt irgendwie hinterfragen müssen, wie beschreiben wir jetzt Clemens, damit wir noch Vorbilder für unsere jungen Kinder sind. Ne? Das interessiert sie nicht. Die sagen ihre Meinung offen, deutlich und klar. Und ich glaube, klarer kannst du es nicht sagen.
Ja, und ich finde, das macht ja auch diese Bewegungen aus. Das erinnert mir ja immer ein bisschen an 68er Französische Revolution und was anderes. Die sind einfach deutlich. Die sind in ihrer Form dann in so einem Stadion und dann durch die Fernsehübertragungen in Sprachrohr, ja, und die drücken das halt auf sehr revolutionäre Art und Weise immer aus. Und ich glaube schon, dass viele sagen, okay, die drücken das vielleicht auf eine übertriebene Art und Weise aus, das machen eben Revolutionäre auch so und vielleicht auch auf dramatische Art und Weise aus. Und trotzdem, so wie du das ja auch sagst, kann man da ja ein bisschen andocken oder zumindest können wir ja auch sagen, haben wir im knappen Kasten auch gemacht, ja, ist das denn so richtig jetzt mit dem Ehrenpräsidium? Lass uns mal drüber diskutieren. Und jetzt haben wir aber das Problem, dass wir eben zwei Seiten haben, also einmal die Revolutionäre, so nennen sie jetzt mal die Ultras und dann eben diese Sponsoren. Und jetzt kommt aber interessant, dass der Verein selber noch darauf reagiert und sagt jetzt, er betont, dass er als eingetragener Verein für Meinungsfreiheit und gelebte Diskussionskultur stehe, weder Plakate, die Einzelpersonen beleidigen, noch Briefe, die innerhalb kürzester Zeit bewusst an Medien gegeben werden, helfen Schalke dabei, seine Ziele zu erreichen. Na? Eigentlich ist das die...
Finde ich super.
Ist eine gesunde Position in der Mitte, absolut.
Ja.
Finde ich auch.
Ja.
Finde ich auch.
Und vor allem, ich find auch, es ist auch so ein Seitenhieb, ne? Richtung Tönnies, finde ich. Und zwar und auch gegen die Legenden, weil wenn du für offene und eine Diskussion stehst für demokratische Werte, dann bist du ja quasi direkt gegen Tönnies und seine Aussagen, die er da zu Afrika getätigt hat.
Ja.
Von daher, vielleicht erhoffen sich immer noch irgendwelche Individuen da, irgendwie was von seinem Geld zu bekommen. Clemens Tönnies hätte Schalke längst helfen können, wenn er wollte. Ob das jetzt durch die Anleihe da war, Fördergenossenschaft oder was auch immer, hätte er ja kaufen können und zeigen können, dass der den Verein unterstützt, egal was. Aber nö, tut er ja nicht. Und sein Geld will ja auch nicht jeder.
Ich finde, Macht strahlt halt aus. Und wie gesagt, die Legenden, die dann auch mal bei uns waren, die darüber gesprochen haben, das hört man denen auch an, das spürt man denen auch an. Ich meine, Huub Stevens war hier und er ist einer der Unterzeichner dieses Briefes, von dem wir hier gerade geredet haben, ja. Und niemand wollte irgendwie Huub Stevens was. Aber ich bin einfach der Meinung, Macht strahlt aus. Macht hat eine gewisse Form von Einnahmefähigkeit und ich finde, ich habe da auch ein Gefühl für Menschen eben, die im Umfeld, weißt du, es wird auf dieser Welt auch Millionen von Menschen geben, die sagen, Wladimir Putin ist ein cooler Typ, ja, weil der irgendwas ausgestrahlt hat oder weil der irgendwas ausstrahlt und irgendwie Menschen damit einnimmt und dann in dieser, in diesem Punkt, ja, weißt du, wenn du Huub Stevens bist oder irgendeine andere Legende und hast dann irgendwie 15 Jahre Aufsichtsratsvorsitzender Tönnies-Zeit hinter dir und dir ist es immer gut gegangen und dem Verein ist es gut gegangen und irgendwie ist da alles gefluppt in diesem Zirkel. Und dann kann ich auch verstehen, dass diese Menschen sagen, hört mal auf, also so dramatisch war das jetzt alles nicht. Ja, und der ist überhaupt kein Rassist, der hat da irgendwie einen Fehler gemacht, aber mir gegenüber und so. Weißt du, wie ich meine? Also, ist schon wichtig, dass man da so beide Seiten, finde ich, auch hört und vergleicht, was ich aber noch zu bedenken gebe. Ne? Uns beiden fällt das bestimmt ein bisschen leichter, auch wenn du auch außerhalb wohnst, fühle ich mich außerhalb und bin das zum Teil auch. Wir leben halt hier in einem Land, wenn man das einfach nur rein quantitativ sieht, wo in einem Raum von 10 Leuten 3 die AfD wählen. Ja? So. 3 von 10 in einem Raum. Also so ist das. Und ja, und deswegen finde ich, ist das auch so ein sehr, ja, so ein sehr emotionales Thema. Deswegen kann ich die Ultras auch gut verstehen, weil die haben natürlich so eine, eben diese revolutionäre Kultur und die gehen natürlich mit massiven Dingen dagegen, ja, und alle gehen dagegen und nirgendwo, nein, das ist ein AfD-Politiker, den laden wir jetzt nicht ein und so und alle schmeißen sich da drauf und sind dagegen, ganz laut und so und aber trotzdem, was ich immer nur zu bedenken gebe, ja, aber es sind immer noch 3 von 10 und vielleicht sind es bald 4 von 10, ja, und ist auf jeden Fall ein heißes Feld. Ja, ich finde, wir tun das hier auf jeden Fall so sachlich wie möglich und so ganzheitlich wie möglich besprechen und diskutieren. Ich finde, kannst du ja gleich auch nochmal sagen, ich fand jetzt so diese Einschätzung des Vereins gut, zu sagen, hey, die Dramatisierung in die eine Seite oder die andere Seite, das ist, lass das doch jetzt mal, wir wollen doch aufsteigen. Und ich kann aber trotzdem, so wie du auch, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ja, würde ich auch sagen, das zumindest nochmal kritisch zu hinterfragen mit diesem Ehrenpräsidium oder das zumindest dann so vernünftig aufzuarbeiten, dass ich zumindest wüsste, so geht es mir immer. Also ich finde, Menschen können ja mal unbedacht was sagen. Ich habe auch schon Dinge hier gesagt und dann kann ich die auch wieder zurücknehmen. Ne, das wäre ja schön, wenn dann so von mir aus so eine Aufarbeitung stattfindet, ne? So ein öffentliches Statement. Und dazu gehört jetzt nicht zu sagen, nee, ich bin kein Rassist, ich mag die, damit kann keiner was anfangen, sondern das muss man spüren und fühlen können. Das wäre jetzt mal so mein abschließender Take dazu.
Ja, also ganz ehrlich, eigentlich fühle ich mich gezwungen, über dieses Thema zu sprechen. Ich möchte das eigentlich gar nicht. Ich finde, ich möchte über Schalke sprechen, ich möchte darüber sprechen, wie wir als Verein uns spielerisch verbessern und eben diesen Aufstieg schaffen. Ich finde unsere neuen tollen Spieler so schön und lass uns über die reden und wie die sich für Schalke begeistern. Ich hätte viel lieber über Rudi Assauer gesprochen, den ich sehr, sehr schätze, statt über diese Geschichte, die so plötzlich wieder so hochgeschaukelt wurde. Das ist ja wieder typisch Schalke, ne? Eigentlich interessiert mich das überhaupt nicht. Und was sind denn überhaupt Kriterien, dass man da reingewählt wird? Wer wählt überhaupt? Und wieso geht uns das an? Ne? Irgendwas. Weil normalerweise sitzen da auch Leute, die ich überhaupt nicht kenne.
Nee,
und
man kennt da niemanden, aber wie gesagt, es war natürlich jetzt ein deutschlandweites Thema und das ist ja auch was wirklich interessiert und wo die halt auch drüber diskutieren. Ne?
Genau das regt mich auf. Mich interessieren Menschen, die unserem Verein helfen können. So. Und Clemens Tönnies hätte uns helfen können. Und vielleicht kann er es immer noch. Aber ich habe halt, vor allem ich als Ausländer, habe ein Problem mit seiner Aussage, habe ein Problem damit, dass er sich irgendwie, ja, er hat sich entschuldigt. Ich kaufe das nicht so einfach ab. So, genauso wie du es gesagt hast. Kann er uns helfen? Ist wirklich, ist das alles wert? Wir haben ja damals auch ganz stolz Gazprom vom Trikot gestrichen. Mhm. Heulen da jetzt auch welche hinterher oder wie? Mhm. Ne, also ich, weißt du, was ich meine? Ja, geht es wirklich hier nur ums Geld oder geht es auch um Prinzipien? Mir geht es darum, dass bei uns auf Schalke sich ein Süller wohlfühlt, ein Dzeko sich wohlfühlt, ein Katic sich wohlfühlt, ein Loris Karius sich wohlfühlt, egal wo die alle herkommen, wie die alle aussehen, was für eine Hautfarbe sie haben und so weiter. Und nicht denken, da sitzt einer in jedem Präsidium, der mich auf meine Hautfarbe reduziert. Hm.
Ja. So. Ja, ja. Und das ist es halt, ne, dass man da eben, finde ich, immer unterscheiden muss zwischen, es gibt wirklich radikale Idioten auf dieser Welt, aber das sind tatsächlich meiner Erfahrung nach wenige. Und als ich das eben erzählt habe, mit 3 von 10 in einem Raum, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass 2 von den 3 eher so gerade irgendwie mitschwimmen bei bestimmten Dingen oder dass die irgendwie so persönlich irgendwie was affektiert und dass sie deswegen das irgendwie machen, aber eigentlich in ihrem Innern nicht so krass weg sind von Menschlichkeit. Ne? Und das, finde ich, ist so ein Ding, und ich glaube, das ist auch das, was immer wieder zurückkommt von Legenden, von Leuten, die Tönnies eher positiv sehen oder zumindest auch gute Dinge anerkennen, die das eben auch so ein bisschen beschreiben. Ja, und ja, und
pff. Also ich finde, das ist ein gutes Beispiel, weil ich finde, ich glaube auch, dass die Leute, die jetzt so, ne, 2 von diesen 3, dass die nicht so extrem sind. Nee. Die glauben aber, dass vielleicht die AfD eine schnelle Lösung ist für die akuten Probleme. Das ist aber so ein Pflaster auf den Wasserfall. Ne? Und das funktioniert nicht. Das ist kurzsichtiges Denken.
Klar.
Glaube ich zumindest. Ne? Also Meinungsfreiheit, das ist meine Meinung. Aber die Leute denken sich, ja, die bekommen die ganzen Probleme vor die Nase gesetzt. Und es gibt dann Leute, die so tun, als ob sie die Lösung parat und von heute auf morgen hätten. Und ich glaube da, ja, deswegen sind manche Leute auf diesen Zug aufgesprungen. Und vielleicht denken auch viele Leute so über Clemens Tönnies, so nach dem Motto, wenn der jetzt kommt, egal was das für einer ist, eine schnelle Geldspritze und plötzlich spielen wir wieder Champions League. So läuft's aber nicht.
Ja, in dem Zusammenhang vielleicht, ach, ich weiß gar nicht, ob die so denken. Ich glaube eher, ich meine, es geht ja wirklich dann nur so um so eine, ja, wenn man so will, so eine Repräsentanz und so eine für so langjährige Mitglieder in diesem Ehrenpräsidium. Also es ist auf jeden Fall ein kniffliges Thema und ich bin mir ganz sicher, Leute, da wird es wieder Plakate geben und das wird uns jetzt einfach noch ein bisschen beschäftigen. Ehrlich gesagt, das ist aber auch okay, weil das eben dieses Thema ein bisschen öffentlich macht. Und ich möchte ganz gerne mit den 3 von 10 Leuten in einem Raum auch reden können. Ja, ich möchte mich mit denen austauschen können. Ich möchte die hören können. Ich möchte die fühlen können. Und dann möchte ich auch das eben spüren können, was ich gerade gesagt habe, dass das eben nicht deren tiefste innere Überzeugung ist. Und dazu muss man diese Dinge auch aussprechen. Und jetzt könnten wir nämlich sagen, aus Ultrasicht, ja, Clemens Tönnies ist auch einer von den 3 von 10 Leuten. Und genau so möchte ich von dem das hören und mit dem reden und das auch spüren. Und wie gesagt, hier waren viele Leute, die haben gesagt, nee, der ist nicht so. Und dann sage ich, okay, das höre ich mal. Und ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass darüber reden zu dürfen und darüber auch ganzheitlich reden zu dürfen, dass man versucht, alle Seiten im Blick zu haben. Und ja, jetzt hätte ich was Positives, Jay, mal. Sollen wir uns dem jetzt mal zuwenden an der Stelle?
Ja, bitte.
Ja gut, gerne. Also, am 4. November hieß die Folge vom Knappenkast, die ihr gerne nochmal hören könnt, Du bist nicht allein. Und zu Gast war Social Ballers. Und Social Ballers ist ein Projekt in Gelsenkirchen. Und René ist der Gründer dieses Projektes und deswegen hat er, also natürlich, weil er im Knappencast war, aber nee, vor allen Dingen für sein tolles Projekt, einfach formuliert, also er ermöglicht vielen Kindern und Jugendlichen, die vielleicht nicht privilegiert sind oder sonst nicht die Möglichkeit haben, über Sport, in dem Fall über Basketballsport, weil er mit mobilen Basketballkörben durch die Stadt fährt, aus ihrer Situation rauszukommen und über Sport und Gemeinschaft positive Werte kennenzulernen. Und der wurde jetzt beim Heimspiel ausgezeichnet mit dem Ernst-Alexander-Preis oder der Ernst-Alexander-Auszeichnung, so heißt sie, eben für sein Engagement, für seine Projekte. Und das finde ich total schön und freut mich für den René. Und ja, an der Stelle, wo wir es einmal hatten, muss ich es noch einmal sagen, dieser Ernst-Alexander, der sagt dir auch nichts, oder, Jamal? Kannst du jetzt nichts mit anfangen, oder doch?
Kommt mir bekannt vor. War das nicht so ein Strom, irgendwas?
Deswegen sage ich, es ist alles genau so. Wir kommen halt wieder unauffällig zurück zu dem, wo wir eben angefangen haben. Denn Ernst Alexander war ein jüdischer Spieler des FC Schalke 04, den die Nationalsozialisten in Auschwitz ermordet haben. Punkt. Und der Verein hatte damals eben nicht sich schützend vor seine jüdischen Mitglieder gestellt in den 30er Jahren. Ja, und seit eben 2018 ist dem Verein diese Verantwortung natürlich rückwirkend sehr bewusst. Und deswegen nennt man das halt eben die Ernst-Alexander-Auszeichnung, wo eben ja besondere Menschen, die besondere Dinge tun, für die Gemeinschaft geehrt werden. Von daher, super Sache. Glückwunsch, René. Ich hoffe, du bist uns noch treu. Freut uns. Und ja, er sagt selber, da ich Schalker bin, freut es mich umso mehr, dass der Verein unser Engagement auf diese besondere Art würdigt und wertschätzt.
Ja, also ich finde es wirklich toll, auch von René, das auch zu tun. Und auch vom Verein.
Ja, klasse. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Finde ich auch. Sehr, sehr gut. So. Puh. Ja, bewegt einen dann doch schon. Jetzt gucken wir aufs nächste Spiel. Oder hast du noch irgendwas, haben wir jetzt noch irgendwas Aktuelles oder Heißes zur aktuellen?
Ja.
Ja, bitte.
Es gibt was ganz Heißes.
Okay.
Ich glaub, vor einer Stunde wurde es veröffentlicht, dass es in der Kabine von Schalke extrem kriselt.
Oh, scheiße.
Ja, kam gerade auch bei den bosnischen Medien. Und angeblich gibt es Insider, die sagen, dass einigen Spielern in unserer Kabine die bosnische Sprache und das Wort Bratte gehörig auf die Nerven
geht. Das habe ich doch gesagt. Ich habe das doch gesagt, als die ganzen vielen Spieler kamen. Und du hast es selber, das war nicht, oder hast es doch, du hast es auch letzte Woche gesagt auf online, dass du auch dann froh warst, dass das dann nicht noch einer ist und dass das irgendwie so, weil sowas schafft halt irgendwie so eine Gruppenenergie oder da kann das so ein bisschen reingehen, das muss man erstmal nur, fuck, aber ich meine, okay, ich nehme an, das ist Bild-Zeitung, oder? Ja. Oder wo das her ist?
Ja, klar.
Klar?
Ja.
Aber es dockt zumindest doch trotzdem in diese, wo wir auch so ein bisschen spüren an, oder? Also.
Ja, wie sagt man so schön, ne, da wo es Rauch gibt es auch Feuer.
Ja.
Und ich kann es mir auch schon vorstellen.
Ich auch.
Also
ich auch.
Das mag ja keiner. Aber dass es direkt eine Krise wird, weiß ich nicht, glaube ich nicht.
Ja. Jo, aber das ist auf jeden Fall, ich finde, das ist alles so, das hätten wir eigentlich jetzt haben wir es aber gerade, ja, hast du es ja erst gehört, eigentlich hätten wir das am Anfang in diese Gesamtgemengelage so ein bisschen reinpacken müssen mit hier, was
wir. Ich hab's ja jetzt erst gesehen.
Ja, eben, das meine ich ja, ne? Das meine ich ja. Aber da gehört das eigentlich rein, diese eine Funken, um alles wegzuverteidigen. Und das ist dieser eine Funken, der jetzt eben auf irgendwelche persönlichen oder zwischenmenschlichen oder anderen Dinge von, weißt du, wir Menschen haben einen Energiehaushalt. Und wenn ich jetzt Kenan Karaman bin oder Sufyan El-Fawzi oder Vitali Becker, dann habe ich 100% Energie zur Verfügung. Und wenn jetzt 1% da vorne dieses, was ist denn jetzt hier auf einmal los, was ist denn das jetzt hier für eine Connection, wenn dieser 1%, der fehlt dann auf dem Platz. Also egal, ob das jetzt diese Sache ist, ne? Ich würde sagen, das kommt halt einfach so ein bisschen mit dazu. Aber das ist ätzend.
Ja. Ja, aber ich weiß jetzt nicht unbedingt, also wenn ich mir jetzt diese Nachricht so durchlese, ne, klar, mir geht, andererseits hat ja auch jeder irgendwie gesagt, wie toll das doch ist, wie Jaco Deutsch spricht. Ne? Und das kann er ja, offensichtlich. Und wenn ich mir jetzt auch überlege, okay, wen könnte das denn stören? Katic ist doch gesetzt von vornherein, ne? Und Dzeko, der kommt ja nur rein und spielt. Und außerdem waren ja gar keine Stammspieler da oben im Sturm, die Dzeko ersetzen, wäre Gomi oder was. Ich kann mir schon vorstellen, dass die zweimal hatte Ljubicic von Anfang an spielen lassen, der hat beide Male nicht überzeugt. Und dafür musste aber einer aus dem Mittelfeld raus. da könnte ich mir vorstellen, dass da der Wind fehlt. Aber...
Ja, aber ich glaube, es ist einfach auch so, was ist ja so ein. Das ist ja so eine Gemeinschaft und. Weißt du, ich sag mal so, wenn jetzt da noch zwei dazugekommen sind, mit Ljubicic, der kann das, ne? Dzeko kann das. So, und dann sitzen in der Kabine und dann fangen die halt an, sich auf Bosnisch zu unterhalten, weil die jetzt irgendwie zu dritt oder zu viert sind und. Keine Ahnung. Also, das sind ja. Ich rede ja extra bewusst von 1-2%. Ja, will jetzt nicht sagen. Ja, ja. So. Ja, aber ich kann das mitfühlen. Also ich, das war auch so ein bisschen das, was ich so gespürt habe. Und das Schwierige, finde ich, ist jetzt, dass wir gar nicht hier sitzen können und irgendjemandem in Anführungszeichen die Schuld geben oder da wirklich böse drauf sein können, sondern wir sind einfach ganz normale menschliche Reaktionen oder Entwicklungen, die daraus entstehen, und ich das glaube auch gar nicht so einfach finde, wie wirkt man dem denn jetzt eigentlich entgegen oder wie geht man denn jetzt damit um? Also, wie kriege ich das Prozent denn wieder? Ja.
Ja. Andererseits, selbst wenn ich jetzt sagen würde, ja, dieses Bratze nervt mich, und das nervt mich als Bosnier übrigens, weil ich spreche so nicht, zum Beispiel, dieses Bruder, ich spreche so nicht. Und aber selbst wenn es mich nerven würde, heißt das ja nicht, dass ich jetzt im Rücken von Katic nicht hingehe zum Ball, sondern den Ball ins Tor lasse.
Ja, natürlich nicht. Aber wie gesagt, das so, ich meine einfach, dass ein bisschen Energie verloren geht. So, ich muss mal ganz schnell auf Toilette und ich werde mich beeilen, Gema. Und du nutzt jetzt die Gelegenheit. Ja. Wenn die Sendung draußen ist, höre ich es mir dann an. Jetzt gerade live kann ich es nicht hören. Und du nutzt jetzt mal die Gelegenheit und tust mal unseren Knappencast-Hörern ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, ja, wo Bratte denn herkommt, was das denn bedeutet und wie man so in Bosnien denn miteinander spricht und warum du selber das nicht tust. Und in spätestens einer Minute bin ich wieder da und dann höre ich mir den Rest noch genussvoll an. Viel Vergnügen da draußen.
Okay. Vielen lieben Dank. Danke für die Aufgabe, lieber Marco. Bratte heißt eigentlich nichts anderes als du Bruder. Brat ist, heißt Bruder, und Bratte ist, wenn du den Bruder ansprichst. Und das ist halt dieses, ich weiß es nicht, ne? Gibt es auch im Deutschen. Ne? Früher hieß es na Alter, und heute kommt es, was weiß ich wo, aus welchen Kreisen, dieses Bruder. Und das gibt es natürlich auch in Bosnien. Und ich spreche einfach nicht so. Ich habe auch sehr, sehr lange im Radio gearbeitet. Hört man vielleicht nicht, wenn ich Deutsch rede, aber auf Bosnisch versuche ich mich schon, ja, richtig auszudrücken. Und dieses Blatte gehört einfach nicht in meinen Sprachgebrauch. Das ist alles. Es ist jetzt auch nicht, dass ich es verachte. Das ist völlig normal, dass in so einem Teamsport und in so einer Kabine so gesprochen wird. Und ja, aber wenn du jetzt irgendwie ja, auf Schalke bist und ihr seid zu dritt, da sind aber noch 26 andere und unbedingt so redet, weiß ich nicht. Ja, warte. Und ich glaube, Marco ist wieder da.
Ja. Und schön, höre ich mich später an. Also.
Ja, kannst du gerne.
Schön, bin ich gespannt. Ja, Mensch, was soll ich sagen? Ja, um das jetzt nochmal abzurunden. Also jetzt ist wirklich der ganze Verein, finde ich, gefragt. Ich finde, das ist dann auch sowas, vielleicht muss das nochmal von einer Stufe höher kommen, von Baumann oder von Mölder, dass man eben diese Kräfte wieder richtig bündelt und dass man das ausspricht. Also das ist alles entscheidend, weil du musst das aussprechen, du musst das gemeinsam, weißt du, jetzt so im ganz klassischen Sinne, also wenn man es jetzt auf Top-Niveau machen würde, dann müsste die Mannschaft sich jetzt meines Erachtens zusammensetzen und sagen, ey Leute, läuft ja nicht ganz gut, sind immer noch Zweiter. Und aber passt auf, hier ich ich fühle mich gerade ein bisschen unwohl, ich habe so den Eindruck, hier entsteht so eine Clique, da kann ich nicht mehr richtig andocken, dann spreche ich auch noch eine Sprache, die ich nicht verstehe. Und dann sagt der andere, oh nee, das ist doch gar nicht so gemeint. Und so spricht sich die Mannschaft dann aus. Das wäre jetzt Top-Niveau, was ich mir wünschen würde. Und wenn die Mannschaft das nicht von sich aus macht, fände ich das an der Stelle jetzt cool, wenn das von ganz oben so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall wäre.
Ja, und außerdem hat die Mannschaft auch diese, nicht überlange, es gibt längere Fahrten, aber schon eine lange Fahrt nach Kiel.
Ja.
Dann können sie gerne im Mannschaftsbus nochmal trainingsunabhängig miteinander sprechen und das klären.
Ja.
Und eben die 3 Punkte aus Kiel entführen. Und da kann ja auch Timo Becker was zu sagen. Ne? Der war ja oft genug da.
Ja. Finde ich gut. Okay. Also, haben wir das und ja, bekommen im Grunde durch die Info, auch wenn es nur von der Bild-Zeitung ist, aber du hast schön gesagt, ne, ein bisschen Rauch wird da schon sein, ein bisschen Feuer dann auch, und bekommen einfach schon nochmal eine Bestätigung, dass es gerade echt was zu tun gibt und dass man eben nicht, finde ich, einfach nur sagt, ja komm, wird schon wieder, irgendwann gewinnen wir mal wieder, sondern ich würde das an der Wurzel packen und aussprechen und verarbeiten. So, damit es.
Ja, aber das fällt auch einem viel einfacher mit einem Erfolg. Und das wäre genau die nächste Schicht, finde ich.
Mhm. Dann kommt die jetzt auch.
Gegen Holstein Kiel.
Da kommt die jetzt.
Nächste Station.
Die nächste Schicht. Was kommt da auf uns zu?
Acht Spiele bislang gegen Holstein Kiel. So im gesamten Erleben, wenn ich das jetzt hier richtig überblicke. Und stell dir vor, die Bilanz ist negativ. Von den 8 Spielen haben wir 3 gewonnen, 4 verloren, 1 unentschieden. Die letzten 3 Spiele alle verloren, oder von den letzten 4 nicht gewonnen. Letzter Sieg war, 2x Aue-Jahn vorbereitet. 2x die Rolle vollstreckt und 3. Tor weiß ich nicht mehr, 3-0 auswärts am 2. Spieltag in der Aufstiegssaison am 1. August 2021. Das war der letzte Sieg. Und irgendwann zu Ernst Alexanders Zeiten, wenn ihr wisst, was ich meine, da gab es natürlich dann nicht nur hohe Siege, ist Quatsch, was ich sage. Und als alle dann weg waren und irgendwie nur noch Hälftemannschaften 1943 da standen, haben wir auch 4-1 verloren gegen Kiel. Also, wie gesagt, insgesamt eine negative Bilanz, lange nicht mehr gegen gewonnen. Wo sind die jetzt, die Kieler? Die haben 24 Punkte, sind auf 12. Also die kämpfen gegen den Abstieg und zwar richtig deutlich. Sind nur 2 Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Ansonsten ist Kiel für mich jetzt so eine, gehört halt zu den Vereinen, wo ich überhaupt keine emotionale Bindung zu habe und überhaupt kein Gefühl für habe. Also ist langweilig.
Bist du kein Werner-Fan?
Nee, es gibt ja Vereine, wo ich jetzt nichts für habe. Paderborn, Kiel, kann ich nichts zu sagen. Aber sonst glaube ich zu allen anderen in der zweiten Liga schon. Und nur denn. Also, Jamal, ich habe jetzt hier mal eingeleitet mit Statistiken und so. Ja. Jetzt darfst du auf jeden Fall nicht sagen, ja, wir reißen das Ruder rum und gewinnen mal wieder. Jetzt muss irgendwas anderes sagen.
Also erstens, ich habe mich schon letzte Folge verbrannt, wo ich gesagt habe, Dresden hat ja nur die Hälfte von Punkten geholt wie Schalke.
Ja.
Und dann ist es ganz klar. Und jetzt ist es ähnlich. Ne? Kiel 24 Punkte, wir haben endlich die 40 Punkte Marke geknackt. Übrigens, ich glaube sogar auch diese blöde Zahl 40 hat auch was in den Köpfen gemacht.
Bestimmt. Bin ich dabei.
Ja. Wir haben jetzt 6 Spiele gebraucht, um 2 Punkte zu holen, damit diese 40-Marke geknackt wird, damit der Abstieg eben aus den Köpfen ist. Auch wenn es komisch klingt, wenn man Herbstmeister geworden ist. Kiel hat jetzt aber wirklich nicht eine gute Saison. Ich sehe auch im Gegensatz zu Dresden hatte ja eigentlich wieder sich aufgebäumt und fing dann auch gut zu spielen. Bei Kiel ist es eben anders. Kiel ist immer noch schlecht. Kiel hat die letzten 3 Spiele nur einmal unentschieden gespielt, alles sonst verloren. Die sind jetzt nicht gut drauf und zu Hause, ja, heißt ja gegen Schalke nichts, wir werden mehr Fans haben als sie. Und ich muss leider sagen, ich erwarte, dass wir das gewinnen.
Ja. Ich gucke jetzt mal, ja.
Und wir müssen, sonst brennt wirklich der Baum.
Ja. Ich gucke jetzt mal ein bisschen anders drauf. Und zwar
ja.
über das nämlich, was wir geredet haben, was jetzt da noch mit der Kabine reingekommen ist. Und ich würde jetzt mal drauf gucken. Und ich glaube, das ist auch das, was uns, was wir brauchen wieder oder was mich dann wirklich antörnen würde. Klar, gegen Kaiserslautern zurückgekommen und dann, ja, und alles, was wir jetzt so hatten. Und gute erste Anfänge der zweiten Halbzeit gegen Dresden, super Dzeko und so. Aber ich bin der Meinung, diese paar Prozent, über die wir die ganze Zeit reden, die jetzt fehlen im Vergleich zur Hinrunde, die möchte ich sehen. Um die geht's mir. Und ob wir das Spiel jetzt gewinnen oder verlieren, das ist mir egal. Ich möchte wieder dieses 100% Funkeln sehen und diese Ausstrahlung und diesen Zusammenhalt und dieses Wegverteidigen und diese Performance. Das möchte ich wieder sehen. Und dann bin ich auch wieder guter Dinge. Und das Ergebnis ist mir nicht egal, aber ich finde es trotzdem an der Stelle zweitrangig. Wir haben noch genügend Zeit danach, aber wir brauchen diese Energie es wieder. Wir brauchen diese Hinrunden, Schalke-Energie, alle zusammen, alles wegverteidigen und dieses Orang-Utan-mäßige, so kam mir das nämlich vor. Absolute Leader, eine ganze Leader-Mannschaft, jeder auf dem Platz war irgendwie so ein Leader. Mhm. Und das möchte ich wieder sehen. Und darauf habe ich Bock.
Du meinst so im Sinne von, wir haben in der Hinserie die ganze Zeit davon erzählt, wir denken von Spiel zu Spiel, keiner genau. wollte irgendwelche Ziele aussprechen. Genau. Und jetzt wurden uns die Ziele ja quasi aufgedrückt durch die Performance.
Ja.
Und jeder denkt, ihr müsst gewinnen, ihr müsst oben dran bleiben. Ja. Dabei sollte es wieder zurück darauf gehen, wir denken von Spiel zu Spiel und wollen performen.
Genau.
Bin ich bei dir. Weil wenn es passiert, dann passiert zwangsläufig auch das, was ich mir erhoffe.
Ja.
Beziehungsweise was wir uns ja alle erhoffen.
Ja, absolut.
Ja, mir wäre auch lieber ein 0-0 Spiel, dass wir dann irgendwie alles wegverteidigen, statt dass Dzeko wieder drei Tore schießt, wir kassieren aber drei.
Ja.
Und nochmal, das möchte ich auch betonen, es geht mir nicht darum, dass Dzeko trifft. Meinetwegen braucht er nie wieder ein Tor schießen. Der hat vor der Nordkurve ein Tor geschossen, zwei sogar, und zwar wunderschöne Dinger. Ich hoffe, der kann uns weiterhin helfen, dass wir die Sachen gewinnen. Aber es geht mir nicht darum, wer trifft. Es geht mir darum, dass wir treffen und dass wir Punkte holen.
Ja, schön gesagt. Schön gesagt.
Bratte.
Genau. dabei können wir es mal belassen. Ich wollte noch eine ganz andere Sache zum Abschluss sagen.
Ja, ich hab noch was zu den Verletzten. Haben wir das überhaupt erwähnt?
Nee, mach gerne, wenn du möchtest.
Hast du das mitgekriegt? Was bei uns passiert ist. Also erstens, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, interessiert aber niemanden. Aha. Vielleicht, und zwar, dass der Kallas wieder da ist.
Ja.
Und ist jetzt mittlerweile eine Woche voll im Training. Ich glaube nicht, dass er jetzt unbedingt eine Rolle spielen wird, aber er ist auch so ein Hühne, ne?
Okay.
Der sich da einreihen könnte, beziehungsweise noch mehr Druck machen könnte. Was aber für mich eine Katastrophe, beziehungsweise es tut mir so leid für den Jungen, der Emil Højlund, der musste jetzt operiert werden, an der Achillessehne. Aber andererseits bin ich froh, dass jetzt endlich mal rausgekommen ist, was der hat.
Okay.
Ne? Und weil lange Zeit wusste ja keiner, man wusste nur, dass der ständig irgendwie fehlt und jetzt gab es wohl eine gründliche Untersuchung und man hat was gefunden und jetzt wurde er operiert und natürlich wird es dauern, bis er wieder da ist, aber hoffentlich kuriert das jetzt seine Leiden und wir können was von dem Jungen haben, weil Potenzial hatte er mitgebracht. So. Ist aber wieder für diese Saison, glaube ich, nicht relevant. Yannick Bachmann ist aber auch wieder da und zwar voll im Training.
Okay.
Und Gantenbein ist teilweise auch wieder da, aber er wird wahrscheinlich nicht für dieses Spiel zur Verfügung stehen. Aber ich freue mich schon auf die nächste Pressekonferenz, vor allem auch wegen diesen Gerüchten, die jetzt kommen, auch aus der
Ja,
Kabine und
bin mal
auch,
gespannt,
dass
wie
die
er reagiert
neuen.
darauf. Das hast du recht.
Genau,
Ja, ja,
genau.
ja,
Aber
ja.
die wird dann am Freitag sein, die
Ja,
Pressekonferenz.
ja.
Ja.
Und bis dahin habt ihr ja die Knappenkast-Pressekonferenz gehört. Bevor ich das jetzt alles sage und Jay mal, kommt jetzt hier ein Aufsager. 30 Sekunden von der Legende.
Glück auf Schalke. Ich bin Trainer und ich will Einsatz sehen. Ich bin als Kapitän mit Schalke aufgestiegen und weiß, was es heißt, alles zu geben, vollen Einsatz für die gemeinsame Sache. Lass dem Knappencast Abos, Daumen und Kommentare da. Verteilt Sterne. Ist alles für Blau und Weiß, für Schalke 04. Ich bin Didi Schacht und ihr hört mich im Premium Talk mit Olaf Thon und natürlich hier im Knappencast.
Danke, Didi. Glück auf. Können wir uns die Formalitäten ersparen? Ja, ich habe noch was, Cemal, zur Aussprache unseres Neuzugangs. Ich spiele jetzt aber mal das Outro und darüber sprechen wir dann noch gemeinsam im Cold Closer, würde ich sagen. Ich verabschiede mich also hier von den Bürokraten, die sich nicht mehr diesen Cold Closer anhören, der ja eigentlich am coolsten und am sexiesten ist. Danke dir, Jemal, dass wir das ganz spontan jetzt auf die Beine gestellt hatten, weil irgendwie wollten wir eigentlich zu viert machen, alles sind ausgefallen, ich hatte auch viele Dinge und dann haben Jemal und ich immer gesagt, für die gute Sache, für den RS04, nehmen wir jetzt noch schnell und ganz spontan den Knappencast auf. Danke an Christine, super Programmplanung, hat Spaß gemacht, wir freuen uns auf eure Rückmeldung, knappencast@mail.de, da könnt ihr spenden bei PayPal, da könnt ihr uns E-Mails schreiben und auf Instagram sind wir sowieso aktiv. Jemal, die Schlussworte vor dem Outro sind für dich.
Ach, erstens, wir hatten ja auch so einen Knappencast Lazarett. Finde ich gut, dass wir uns doch noch aufgerafft haben und eben keine Folge verpassen. Ich hoffe, das tun unsere Hörer auch nicht. Bitte nicht verpassen. Hört euch auch die Nachspielzeit an. Schreibt uns, was euch da gefällt, was nicht. Ich habe auch sogar einen kleinen hinter die Kulissen Blick gepostet und Knappencast hat es auch geteilt. Vielen Dank dafür. Und ich weiß nicht, ob es da jetzt auch irgendwelche Kommentare dazu gibt. Vielleicht ist das Ganze mehr peinlich als cool. Also lasst es uns wissen. Und Schalke lässt uns hoffentlich am Sonntag wissen, wie es weitergeht.
Knappencast.
Weidenfeller wird ausgespielt. Höger macht das Tor.
Der Podcast vom geilsten Club der Welt.
Adil Aouchiche. Ne? Jemal. Wir hatten jetzt
Ja.
schon ein paar Mal davon. Und nur denn, ich finde, das ist halt ein bisschen kompliziert, aber sogar auf dem YouTube-Kanal vom Schalke 04 sagt er das selber. Und jetzt habe ich aber schon wieder viele gehört in anderen Podcasts, in andere Schalke-Podcasts von anderen Schalke-Reportern. Ich möchte jetzt aber keine Namen nennen, wo halt einfach sagen, Uschisch. Ja? Oder dann sollen sie auch gleich Muschi sagen. Aber nee, echt ganz ehrlich. Ich bin doch ein Schalke-Reporter oder ich kümmere mich doch darum. Ich finde das immer so respektlos. Also, wie gesagt, hier bei Ndiaye, ich weiß es noch nicht, ich habe es noch nicht gehört. Da müssen wir uns noch drum bemühen. Das kannst du dann besser. Sag du es mir jetzt nochmal, dass ich es auch richtig mache, der Linksverteidiger. Ganz korrekt.
Ich weiß es nicht. Also ich habe immer ein DI gesagt.
Ndiaye.
Aber.
Okay. Ja, da werden wir fürs nächste Mal noch zutun. Aber wie gesagt, der Uschi und ist ja auch irgendwie cool, ist ja ein cooler Spieler, macht ja auch Bock. Und ja, aber ich kapiere das nicht. Also, warum das immer so, ja, Uschisch, Uschisch. Also wirklich jetzt in dem anderen Schalke-Podcast, könnt ihr mal reinhören, vielleicht hört das dann auch. Uschisch, Uschisch. Wie Renas Uschins, der Handball-Nationalspieler, ja. Ich kapiere das nicht. Da habe ich den Podcast ausgemacht, weil ich dann keinen Bock mehr hatte. Und dachte, geh muschi, ey.
Ja. Ja, aber es ist halt, es ist nicht einfach, immer jeden Namen auszusprechen. Ich bin fast vom Glauben abgefallen, als mir gesagt wurde, wie der Spieler Rund Gullit ausgesprochen wird eigentlich. Wir haben das doch, viele haben sich sogar daran gewöhnt, Kolasinac zu sagen, obwohl es falsch ist. Der hat es irgendwann selber aufgegeben, hat gesagt, sprich dann einfach Kolasinac aus und fertig. Miron hatte mich auch einfach gemacht, hatte einfach gesagt, ich nenne ihn Adil mit dem Vornamen. Und ja, ich kann deinen Frust da verstehen, weil ich bin auch sehr allergisch, wenn mich Leute anders nennen, als ich eigentlich heiße. Aber ich kann es nicht jemandem verübeln, mit so vielen Namen sich auseinander. Wie heißt eigentlich Antia Jay? Ne? Heißt er so? Sprechen wir das überhaupt richtig aus? Kann ja keiner wissen.
Ja. Du hast ja auch recht. Jetzt habe ich es auch getan und dann ist es auch wieder in Ordnung. A-U-Shish. Und ja, irgendwie sollte das eine Klammer sein vom Schweinepriester zur Uschi. ich wollte irgendwie eine Explicit Lyrics Klammer schaffen, um das Ganze abzurunden. Also, ich weiß jetzt gar nicht, wie können wir euch in den Abend, in den Tag, in den Morgen, in die Nacht entlassen, Jamal, ohne dass das zu jugendgefährdend wird? Wie kriegen wir jetzt hier die Kurve?
Ich weiß es nicht. Du steckst zu tief drin.
Ja, und wisst ihr was, Leute? Dann ist es eben jugendgefährdend. Und dann entlassen wir euch so vorzugsweise in die Nacht und dann
Wir könnten nur sagen, genauso wie die aktive Szene müssen wir keine Vorbildfunktion haben.
Ja, du hast doch recht. Also, dann ist es vielleicht notwendig, um den Schweinepopulationen auf der Welt Herr zu werden, dass ihr diese kastriert. Okay, vielleicht beenden wir das Ganze so und dann dürft ihr euch auch guten Gewissens Schweinepriester nennen. Und dann ist das auch in Ordnung. Und nichts gegen meine Oma, Leute. Und von daher ist sowieso alles in Ordnung. So, Jamal, schönen Abend im Hotel. Lass es ausklingen. An der Bar? Oder wo machst du das jetzt?
Ich habe mir sagen lassen, die Bar hätte die ganze Nacht offen.
Oh.
Aber
das habe ich gerade gesagt. Entschuldigung, schöne Grüße nach Kroatien, ne? Also nicht nach Bosnien, habe ich gesagt.
Ja. Ich bin aber nicht im Urlaub. Ich werde mich gleich ins Bett legen. Ich muss morgen früh noch in diverse Meetings.
Okay.
Online, glücklicherweise.
Alles klar. Also, macht's gut, ihr Lieben. Wir sind raus. Bis nächste Woche.
Ja. Tschüss.
Ciao.